Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Wall Street startet schwach in den Tag, wohlgemerkt deutlich über den Tagestiefs. Der S&P rutschte zeitweise bis auf 6.585 Punkten mit WTI Öl bei fast 120 Dollar, ein Anstieg von mehr als 30% im Vergleich zum Freitag. Diese Rallye bei Öl kühlt allerdings mittlerweile ab. Wir notieren wieder um die Marke von 100 Dollar. Ja, bereits letzte Woche war Öl um 36% gestiegen, der größte Wochenanstieg seit Einführung des WTI-Kontrakts im Jahr 1983. Der Energiepreisschock belastet vor allen Dingen die Fluggesellschaften, Industrie- und Rohstoffwerte und schürt neue Inflations- und Rezessionsängste. Auslöser der Turbulenzen sind zunehmende Angebotsrisiken im Ölmarkt. Mehrere OPEC-Staaten, darunter Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate, mussten ihre Produktion bereits drosseln.
Diese Sendung wird Ihnen von SwissQuote präsentiert.
Ja, das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung. Wir sehen einen schwachen Start in die Handelswoche. Allerdings deutlich über den vorbörslichen Tiefs. Der Dow Jones war zeitweise über 1100 Punkte auf der Verliererseite und der S&P 500 rutschte bis auf 6585 Punkte ab. Dass wir eine Erholung von den Tiefs sehen, hängt unter anderem auch am Ölpreis. Der Preis für WTI stieg zeitweise auf fast 120 Dollar. Das ist ein Anstieg von mehr als 30%. Dabei legte WTI schon letzte Woche 36% zu. Das ist der größte Wochenanstieg, seitdem es den WTI-Kontrakt gibt im Jahr 1983. So, nun notieren wir also wieder um die 100-Dollar-Marke. Das bringt Stück weit eine gewisse Entspannung an der Wall Street, wobei die Unsicherheit in Nahost nach wie vor sehr ausgeprägt ist, mit keinem wirklich roten Faden von der Trump-Administration. Schauen wir uns nochmal die Volatilität an den Ölmärkten an. Die ist mittlerweile fast auf dem gleichen Niveau des Zenits der Covid-Pandemie. Und wenn man mal die Historie anschaut, die Invasion der Ukraine durch Russland im Jahr 2022 und man vergleicht die Preisexplosion bei Öl damals, sehen wir sehr ausgeprägte Parallelen. Die Kursexplosion verlief fast im gleichen Ausmaß wie aktuell. Damals zogen die Preise von 90 auf 120 Dollar an. Wir waren über Nacht auch bei 120 Dollar. Der prozentuale Anstieg also ähnelt und die Parallelen sind hier sehr ausgeprägt. Übrigens sehen wir Ähnliches bei dem Verhalten der großen Aktienindizes. Wenn man sich den MSCI anschaut, exklusive der Vereinigten Staaten, dann haben wir zumindest per Freitag letzter Woche per Closing knapp 6,6% verloren seit Beginn der Auseinandersetzung. Auch das ähnelt sehr stark an die Invasion im Jahr 2022 der Ukraine. Ja, ansonsten sehen wir in den USA zunehmend eine Eintrübung der Wirtschaft. Ich glaube, darüber muss man sich auch im Klaren sein, dass die Wirtschaft bereits vor diesem Ereignis an Dynamik verloren hat. Wenn wir uns jetzt mal die Notenbank von Atlanta anschauen mit ihrem GDP-Now-Indikator, der quasi das reale Wirtschaftswachstum für das erste Quartal annualisiert schätzt, dann liegen wir mittlerweile bei einer Quote von 2,1%. Das sinkt also und jetzt mit den Ölpreisen um die 100 Dollar müssten die Schätzungen weiter zurücklaufen. Ed Yadeni, der Gründer von Yadeni Research und der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, lang ist her, muss man sagen, der mahnt vor den wachsenden Risiken einer Rezession in den Vereinigten Staaten. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in diesem Jahr liegt jetzt bei knapp unter 35%. Ja, und sollte die Wall Street zunehmend zu dem Ergebnis kommen, dass wir auf eine Stagflation im Stil der 70er Jahre steuern, die Parallelen zur Nixon-Ära sind, wie gesagt, sehr ausgeprägt. Damals der Yom Kippur-Krieg, der die Ölpreise nach oben gejagt hat, dann könnte ein Bärenmarkt an der Wall Street durchaus angesagt sein. So also, ja, denen die Frage wird sein, wie lange jetzt diese Spannungen in Nahost anhalten und wie lange die Ölpreise auf den aktuellen Niveaus bleiben. Die Bank of America hat mal die Frage aufgeworfen, wann sehen wir denn Zeichen einer Bodenbildung an der Wall Street? Und man hat quasi drei Komponenten rausgearbeitet. Der erste Schritt, die Überflieger der letzten Monate müssten deutlich zurücklaufen, während die unbeliebten Sektoren anziehen müssen. Das sehen wir dann in der Tat auch schon, wenn man sich hier mal die Aktien anschaut, der Halbleiterwerte oben und der Software-Sektors unten, das ist ein ETF auf Software-Aktien, dann sehen wir, dass die überkauften Sektoren mittlerweile zurücklaufen. Also Gold zum Beispiel auch heute schwächer, die Halbleiterwerte, Industriemetalle, Schwellenländer, die europäischen Aktienmärkte, insbesondere die Banken laufen hier auch zurück. Das sind die überkauften Sektoren, während, wie gesagt, die überverkauften Sektoren, dazu gehört dann unter anderem auch Bitcoin, wir haben Softwareaktien, die Magnificent Seven, die natürlich auch immer noch Sand im Getriebe haben, aber weniger stark als andere Sektoren an der Wall Street. Wenn diese Werte jetzt zurücklaufen nach oben, so wie wir es jetzt im Software-Sektor sehen, ist damit eine weitere Komponente einer Stabilisierung erreicht. Wir haben übrigens laut Bespoke Investment mittlerweile erstmal seit langer, langer Zeit mehr über verkaufte Aktien im S&P als über kaufte Aktien. Es fehlt aber noch eine letzte Komponente. Der Ölpreis müsse sich stabilisieren, müsse anfangen zurückzulaufen. Das haben wir heute gesehen, aber wie gesagt, die Frage wird sein, ob das tatsächlich tragfähig ist, dieser Rücklauf vom Zenit bei den Ölpreisen. Und gleichzeitig müsse der US-Dollar als Hafen der Sicherheit, obwohl der Dollar ja sehr schwach war in diesem Jahr, auch wieder Zeichen sehen, dass also wie gesagt, dass der Dollar weiter sinkt und weiter an Dynamik verliert. Ja, die Volatilität auf Ebene der Einzelwerte ist nach wie vor ausgesprochen hoch, wobei jetzt die Indexebene auch anfängt zurückzulaufen. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, dass das insgesamt kein besonders gutes Signal für den amerikanischen Aktienmarkt darstellt. Auch deshalb nicht, weil wie gesagt, jetzt die Wachstumssorgen durch die Ölpreise und Inflationsängste andererseits zunehmen. Wir haben diese Woche auch die Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch gemeldet werden, die auch dementsprechend sehr viel Beachtung finden werden. Ja, ansonsten gibt es eine Abstufung von JP Morgan für den Bergbau- und Metallsektor. Auch hier wird betont, dass der erwartete wirtschaftliche Effekt des Kriegs im Nahen Osten belastend wirken wird. Ähnlich wie damals im Umfeld der Ukraine im Jahr 2022. Wir haben einerseits steigende Energiepreise, die das globale Wachstum abschwächen. Gleichzeitig eine vermutlich straffere Geldpolitik, weil es ein Angebotsschock ist und die Inflation insgesamt anzieht. Und gleichzeitig sieht man, dass die Lagerbestände anziehen. Das ist ein Zeichen, dass insgesamt im Industriesektor die Dynamik bereits nachlässt. Die europäischen Aktien der Bergbau- und Metallwerte haben im Umfeld der Ukraine des Ukraine-Krieges 40% an Wert eingebüßt. Das heißt, hier ist JP Morgan nach wie vor vorsichtig. Auch die Danske Bank mahnt, dass die Ansteckungsgefahr für die Wirtschaft größer sei, als aktuell von den Aktienmärkten eingepreist wird. Die Analysten warnen vor erheblichen Ansteckungsrisiken für die globale Wirtschaft, da nicht nur der Öl- und Gaspreis durch die anziehen und durch die Straße von Hormuz gestört werden, sondern letztendlich auch andere wichtige Lieferketten, wie zum Beispiel LNG und Düngemittel. Also auch hier bleibt man zurückhaltend. Nun versichern ja die Vereinigten Staaten den sicheren Transfer von Tankschiffen durch die Straße von Hormuz. Dafür soll das Finanzministerium auch 20 Milliarden Dollar an Versicherungen zur Verfügung stellen. Wie dem auch sei, betont die Danske Bank, die Vereinigten Staaten haben ähnliche Versicherungen damals im Roten Meer abgegeben. Problematik ist, dass die Lage dort trotzdem kaum stabilisiert wurde, trotz dieser Versicherungen. Und das, obwohl nur in Anführungsstrichen die jemenitischen Houthi-Milizen und nicht der Iran selbst der Gegner waren. Ein Waffenstillstand mit den Houthis im Mai letzten Jahres hat dann vorübergehend Ruhe gebracht. Wie dem auch sei, ist diese Vereinbarung mittlerweile zerbrochen. Und wir sehen, dass jetzt Frachtschiffe zunehmend den Suezkanal meiden und den langen Weg über das Kap der Guten Hoffnung nehmen. Also in anderen Worten, man traut dem Braten nicht so recht, ob die USA denn tatsächlich für einen sicheren Transfer der Tankschiffe in der Straße von Hormuz sorgen können. Ja, sehr viel Skepsis und damit bleibe ich mal bei den Schlagzeilen zum Thema Iran. Mojtaba Khamenei ist also die neue Führungsspitze im Iran und damit ist nochmals klar, dass die Hardliner am Ruder bleiben, dort auch fest verankert sind. Das liest man heute unter anderem auch in der New York Times. Trump hatte ja betont und auch die Israelis, dass er als Führungsspitze nicht akzeptiert werde. Die Israelis hatten signalisiert, dass er damit automatisch auch auf die Liste derjenigen steht, die man eliminieren sollte. Gleichzeitig sieht man, dass wohl das Spannungsfeld zwischen den USA und Israel zunimmt. Laut Axios seien die USA darüber erbost, dass die Israelis 30 Lagerdepots, Energielagerdepots des Irans am Samstag bombardiert haben. Washington befürchtet dadurch eine Eskalation der Lage. Strategisch gesehen könne hier der Schuss nach hinten losgehen. Nun soll heute entschieden werden, dass die G7-Staaten in Koordinierung mit der Internationalen Energiebehörde 300 bis 400 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven freigeben. Insgesamt lagern knapp 1,2 Milliarden Barrel in diesen Reserven. Das würde etwa 25-30% der Ölreserven entsprechen. Hier haben übrigens die USA auch ziemlich versagt. Die Lagerbestände wurden ja damals unter Biden freigegeben, deutlich abgebaut. Und trotzdem wurden seitdem die Lager kaum wieder neu aufgebaut, nur sehr geringfügig. Das heißt, das Potenzial der USA, hier mehr Lagerkapazität freizugeben, ist nicht besonders hoch. Ja, ansonsten haben wir also hier immer noch sehr konträre Aussagen. Am Wochenende hat Kriegsminister Hegseth ein Interview bei 60 Minutes gegeben, im Fernsehsender CBS News. Hier betont er, dass in den kommenden Tagen und Wochen die Eskalation sich weiter zuspitzen sollte. Und die New York Times und Axios berichten, der Bericht kam schon am Freitag, dass Trump ernsthaft in Erwägung zieht, Bodentruppen in den Iran zu schicken. Gleichzeitig liest man, dass die Kurden bisher nicht gewillt sind, im Iran quasi die Waffen aufzugreifen, gegen den Iran vorzugehen. Unter anderem, weil man das Vorgehen der Amerikaner in Frage stellt. Tja, nun wird der Kongress vermutlich in Kürze über ein neues Zahlungspaket abstimmen. Und zwar soll laut Spekulationen für 50 Milliarden Dollar beantragt werden für die Finanzierung des Iran-Krieges. Sehr gespannt, ob das dann tatsächlich passieren wird. Wenn man bedenkt, dass der Kongress im Vorfeld dieses Angriffs gar nicht informiert war und erst im Nachhinein darüber abgestimmt hat. Ja, es bleibt hier alles andere als transparent. Viele an der Wall Street hoffen, dass bei einem Ölpreis von über 100 Dollar die Trump-Administration anfängt einzulenken. Trump hat da allerdings am Wochenende betont, ein Ölpreis von über 100 Dollar sei ein kleiner Preis dafür, den Iran zu besiegen. Was auch immer besiegen in den Augen des amerikanischen Präsidenten tatsächlich bedeuten soll. Ja, die Aktien von Boeing sind heute auch auf der Verliererseite. Das Treffen mit China scheint auf Kurs zu bleiben. Wir haben Medienberichte, die signalisieren, dass sich China auf ein Treffen zwischen Xi und Trump nach wie vor vorbereitet, trotz des Iran-Kriegs. Und bereits am Freitag wurde berichtet, dass Boeing einen Auftrag bekommen soll über 500 Flugzeuge der 737 MAX. Das wurde noch nicht bestätigt, aber die Spekulation dieses Großauftrags hatte die Aktie am Freitag bereits nach oben gehievt. Ansonsten wird Oracle diese Woche noch mit im Fokus stehen. Wir haben am Mittwoch nach dem Closing der Wall Street hier Quartalszahlen, die sehr wichtig sein werden. Wir hatten letzte Woche Spekulationen, dass ein Data Center für Stargate, das man mit Oracle und OpenAI bauen sollte, ausgebaut werden sollte im Bundesstaat Texas, dass man hier die Baumaßnahmen drosselt. Dazu wird dann am Mittwoch wahrscheinlich mehr Klarheit kommen. Und die Aktien von Softbank waren über Nacht sehr schwach. ein Kursverlust von 10%. Die Kreditausfallversicherung bei Softbank ziehen ebenfalls an. Wir sehen also, dass zumindest stückweit die Turbulenzen an den Kreditmärkten mit anhalten. Ja, zu guter Letzt nochmal ein Blick auf den Wochenverlauf. Wir haben die Verbraucherpreise der USA Mittwochmorgen vor dem Opening der Wall Street, die PCE-Inflation für den Januar am Freitag und das gleiche auch mit dem JOLTS, die Anzahl der offenen unbesetzten Jobs. Heute Abend meldet Hewlett-Packard Enterprise Quartalszahlen und dann am Mittwochabend die Ergebnisse von Oracle. Donnerstagabend folgen Adobe, Lennar und Ulta Beauty, die also letztendlich gesehen an der Wall Street mit im Fokus stehen werden. Ja, bewegte Zeiten an den globalen Kapitalmärkten. Ich wünsche trotzdem einen halbwegs guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.